Kurz und gut, da geht es ja heute um Kämpfe in prekären Zeiten und natürlich um Kämpfe von selbstorganisierten Strukturen. Ich denke, viele Probleme ergeben sich auch dadurch, dass wir die Kämpfe selbst organisiert führen wollen und das natürlich auch zu Recht so machen wollen. Ich würde jetzt einfach mal die Schlussfolgerung, die Moral von der Geschichte, die Analyse schon mal vorwegstellen, bevor ich dann halt zu einer Beschreibung halt von einzelnen Kämpfen komme. So. Da haben wir zwei Seiten. Erstmal auf unserer Seite, FAU Berlin, ist es so, dass wir seit dem Babylon-Kampf 2009, 2010 vermehrt Zuspruch haben und dass vermehrt Leute zu uns kommen, eben wegen mit dem gewerkschaftlichen Anspruch und dort meistens halt konkrete Probleme haben, wo wir aktiv werden sollen. Und dass sich dieser Zuspruch dann natürlich auch in der gesteigerten Rate von gewerkschaftlichen Aktivitäten halt niederschlägt. Der vermehrte gewerkschaftliche Zuspruch ist der eine Punkt. Die zweiten Punkte sind eher so Sachen, wo die Realität auseinanderfällt mit unserem Anspruch und mit unserer Ideologie. Das ist einerseits die geballte kollektive Kampfeslust, auf die wir in unseren konkreten Erfahrungen so in den letzten Jahren nicht gestoßen sind. Zum Zweiten das Problem, genügend erfahrene Mitglieder und Kolleginnen und Kollegen zu haben, die so eine Auseinandersetzung auch tragen könnten. Das sind also zwei Probleme, die uns jetzt wiederkehrend da begegnet sind in den Kämpfen. Das sind so die drei Punkte auf unserer Seite. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Bosse, der Unternehmer, gibt es vor allen Dingen auch in Berlin halt sau viel zu tun, was das angeht. Das ist jetzt nochmal verstärkt in den letzten anderthalb, 2 Jahren, auch noch durch eine Krisenmigration aus Spanien und Griechenland vor allen Dingen, wo massenweise Leute anscheinend über den Tisch gezogen werden. Das sieht man einfach daran, dass wir halt aus diesem Bereich halt in den letzten 6 Monaten unglaublich viele Anfragen hatten. Also auch so kleinere Rechtsauskünfte und sowas. Da ist natürlich die Dunkelziffer halt sehr viel höher. Aber auch in anderen Betrieben einfach läuft so viel Scheiße so, dass man eigentlich, kommen wir überhaupt nicht hinterher, diesen Augiasstall halt auszumisten. Das ist der eine Punkt auf der anderen Seite. Und dann wieder zwei verhaltensauffällige Sachen. Einerseits, keiner der Unternehmer, mit denen wir es in den letzten Jahren zu tun hatten, hat irgendeine Verhandlungsbereitschaft gezeigt uns gegenüber. Mit der VO reden wir nicht, sondern es geht dann immer direkt über den betroffenen Kollegen, die betroffene Kollegin oder so. Also versuchen uns nicht anzuerkennen, reagieren aber natürlich schon auf unsere Aktionen. Und der dritte Punkt ist, sobald sie finanziellen Handlungsspielraum haben für juristische Angriffe, führen sie die juristischen Angriffe auch durch. So. Das ist so ein bisschen die Zustandsbeschreibung von dem, wie wir unsere anarcho-syndikalistische Aktivität in Berlin erleben in den letzten Jahren. War ja jetzt viel Kritisches auch dabei auf unserer Seite und das sind natürlich dann nur Symptome so, die Probleme liegen natürlich tiefer mit der zentralistischen Gewerkschaftstradition hier in Deutschland, mit einem öffentlichen Diskurs, in dem Arbeiter überhaupt nicht vorkommen, was ja zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien auch wo ein ganz anderer Diskurs geführt wird, wo von Klasse ganz selbstverständlich auch gesprochen wird, in den USA übrigens auch. Nur halt hierzulande ist es irgendwie vollkommen ausradiert. Und dann der dritte Punkt ist natürlich dann die rechtliche Situation. Anerkennung als kämpferische Gewerkschaft ist hier sehr viel schwieriger als zum Beispiel eine Anerkennung als gelbe Gewerkschaft, weil als gelbe Gewerkschaft landet man einfach nicht vor Gericht. So einfach ist die Kiste. Also die Strukturen, die es auch ermöglichen, die Kämpfe so zu führen, wie wir das tun. Da muss ich mal vorab schicken, dass wir immer eine juristische Begleitung halt haben. So. Also immer auch zeitgleich zu Kontaktaufnahme zu dem Unternehmer und zu den Kollegen natürlich, zeitgleich zu Protestveranstaltungen und sonstigen gewerkschaftlichen Maßnahmen wir immer auch gerichtlich oder juristisch halt gegen die Unternehmer vorgehen. Und das wäre also zum einen Punkt halt für eine V-Struktur auch, die sich weiter in gewerkschaftliche Aktivitäten entwickeln will, dass man einen belastbaren Kontakt zu einer Arbeitsrechtskanzlei halt hat. Der zweite Punkt ist, dass wir haben ein offenes Büro einmal die Woche. Es ist nicht so super häufig, aber bei dem offenen Büro sind auch Anwälte da. Das haben wir jetzt seit einem Jahr. Und das hat sich auch ziemlich rumgesprochen. Und da sind im Prinzip auch jeden Freitag halt Leute da, die halt irgendwelche rechtlichen Probleme halt haben auf Arbeit oder mit dem Jobcenter oder so. Und so kommt man auch halt viel in Kontakt halt mit Fällen. So, ne? Also die Leute wollen natürlich vorrangig erstmal eine juristische Einschätzung halt haben, die kriegen sie auch. Und dann kann man aber auch vielfach auch noch gucken halt, ob man das jetzt wirklich juristisch machen muss oder ob es da nicht vielleicht reicht, gewerkschaftlich einen Brief zu schreiben zum Beispiel oder so. Die Fälle hatten wir auch bei eindeutigen Sachen wie kostenlosen Probearbeiten, dass da ein Brief von der FAU genügt hat so und das dann halt gezahlt wurde. So. Wir haben natürlich auch die anderen Fälle, wo auch Lohn vorenthalten wurde, so, wo ein Brief dann nicht genügt, wo man dann halt schauen muss, wie man dann weiter vorgeht, dass man dann halt eine Klage vorbereitet, dass man Proteste vor dem Laden macht und so. Relativ häufig reicht auch einfach ein Schreiben mit bunten FAU-Briefkopf. Der dritte strukturelle Punkt ist natürlich dann, ist ein bisschen umfassender, das ist halt die interne Gliederung der FAU Berlin, die halt so ist, dass es dort nicht ein Gruppentreffen gibt, das sich vielleicht jede Woche oder alle zwei Wochen trifft, sondern es gibt eine Vollversammlung, die ist einmal im Monat. Interne Gliederungen gibt es noch, die sind nicht eigenständig, aber die arbeiten zu bestimmten Themen, sind eine Sektion, aus denen später mal Branchensyndikate werden sollen. Da haben wir derzeit Kultur, Bildung, Bau und Technik, Medien und Foreign Members, also nicht deutschsprachige Genossen und Genossinnen. Und die treffen sich auch nochmal separat und extra, so dass eben die Vollversammlung ist jetzt was geworden, wo eher Informationen ausgetauscht werden und wo Entscheidungen getroffen werden. Also es müssen für formelle Entscheidungen, vor allen Dingen auch was Geld angeht, müssen Anträge vorliegen. Das entscheidet man dann nicht auf der Versammlung aus dem Bauch heraus, sondern da müssen halt rechtzeitig halt der Antrag halt bekannt gemacht werden. Und durch die Arbeit in den Sektionen, weil dort läuft im Prinzip die Basisarbeit in diesen Gruppen oder in Arbeitsgruppen, ist es weniger ein Diskussionstreffen, die Vollversammlung, sondern halt Tagesordnung und Entscheidung, kurzer Meinungsaustausch und dann wird halt abgestimmt oder halt, wenn alle sich einig sind, dann ist halt Konsens, was auch sehr gut ist. Zwischen den Vollversammlungen gibt es dann halt noch ein Sekretariat, das halt ganzen kleineren alltäglichen Entscheidungen halt trifft, Mailanfragen und sonst was, Weiterleitung von Anfragen oder halt auf irgendwelche Fristen von der V achten oder so, wenn es halt zum Kongress oder sowas geht, so dass dort auch nochmal die Vollversammlung halt entlastet wird und so, dass man sich dann wirklich auf Auseinandersetzungen und gewerkschaftliche Aktivitäten konzentrieren kann. Der erste Tagesordnungspunkt ist auch immer Kämpfe und Auseinandersetzungen. Erst dann kommen die Anträge und irgendwelche Berichte aus Sektionen und so weiter. Und so hat sich das ergeben, dass wir jetzt im letzten Jahr, 2012, teilweise halt drei Auseinandersetzungen gleichzeitig hatten. Das führt uns dann auch so ein bisschen an die Belastungsgrenze. Deswegen auch der Punkt, was ich vorhin gesagt hatte, dass es halt manchmal an erfahrenen Mitgliedern und Kolleginnen und Kollegen fehlt. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so verwunderlich, wenn man irgendwie sich drei Sachen auf einmal raufpackt. So. Aber man muss auch dazu sagen, wir suchen uns das nicht aus. Also wir suchen uns jetzt nicht einen Bio-Betrieb aus, weil wir Bio gerade so wichtig finden oder so. Sondern alle Kämpfe, die wir geführt haben, einschließlich auch das Babylon, sind die Leute halt zu uns gekommen. Den Bio-Betrieb, fange ich mit dem einfach mal an. Der Inhaber da war auch so ähnlich wie beim Babylon. Beim Babylon war das ja ein Typ von der Linkspartei, der das Kino geführt hat, mit dem wir da in Auseinandersetzung waren. Und der Unternehmer jetzt von Teltow Rübchen, von diesem Bio-Bauernhof, ist in der Linksfraktion und Mitglied von Grünen. Jedenfalls könnte man ja meinen, irgendwie die V sucht sich immer die ganzen guten linken Betriebe raus, um die platt zu machen oder so, aber so ist es halt nicht so, sondern wir nehmen wirklich das, was wir kriegen, wo die Leute auf uns zukommen, so, weil wir brauchen ja für unser Konzept auch eine aktive Belegschaft. Und dann versuchen wir eben diese Fälle, die an uns herangetragen werden, halt zum Erfolg zu führen. Tja, Teltower Rübchen ist genauso gelaufen. Ja, die Auszubildende dort in dem Betrieb ist Ende Mai zu uns gekommen in die Sprechstunde und meinte irgendwie so, mein Chef will mich in Naturalien bezahlen und meine Berufsschule will er auch nicht mehr bezahlen, so. Darf er das denn so? Und da haben wir uns dann halt erstmal informiert, dann erstmal einen netten Brief geschrieben, so, dass es halt so nicht geht. Und dann haben wir die Kollegin natürlich gefragt, so, ob sie dann jetzt nicht mehr machen will oder so, weil die hat jetzt irgendwie 30 Stunden Arbeit pro Woche und kriegt dafür 200 Euro brutto. Der zieht davon nochmal, hat davon nochmal Sozialabgaben abgezogen, was widerrechtlich ist. Und da haben wir ihr dann halt angetragen, da vielleicht noch gewerkschaftlich was zu machen. Sie ist dann halt auch Mitglied geworden und fand das ganz gut. Und da haben wir dann halt für diesen speziellen Fall eine Arbeitsgruppe gegründet in der FAU Berlin. Da waren wir jetzt zuletzt zu viert, die das so betreut haben, vor- und nachbereitet und halt Aktionen vorbereitet und so. Der Anfang war eben ganz profan, so dass, also dass wir uns erstmal alles von dem Betrieb haben erzählen lassen, von der Auszubildenden. Hat sich dann herausgestellt, dass es halt ein sehr kleiner Bauernhof ist, wo die Familie mitarbeitet, wo es eine Auszubildende gibt und schwankend 4 bis 5 weitere Angestellte sowie Teilzeitangestellte auf den Marktständen, weil der Hof macht viel Direktvertrieb auf Berliner Märkten. Und als wir das so ein bisschen klar hatten, diese Grundinfos zu dem Betrieb, als auch ein erstes Gespräch jetzt mit dem Boss jetzt nicht so fruchtbar war, haben wir dann halt versucht, Kontakt aufzubauen zu der restlichen Belegschaft, weil wir wollen ja keine individuelle Fallbegleitung machen oder so, sondern wir wollen schon kollektive Kämpfe führen. Und das hat uns dann letztendlich auch ein halbes Jahr gekostet, halt Kontakt aufzubauen, eine gewisse Vertrauensbasis erstmal aufzubauen, zu erklären, was wir sind und zu verstehen, was die Kollegen dort für Probleme haben, um dann endlich an den Punkt zu kommen, sie zu fragen, so, okay, wir wollen jetzt für Conchita was machen, so, wir sehen, ihr habt keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, ihr werdet scheiße bezahlt, ihr arbeitet 60 Stunden die Woche an 6 Tagen, wenn ihr auch was verbessern wollt, dann machen wir das gerne alles gemeinsam so, ansonsten kümmern wir uns nur um unser Mitglied. Und leider war es halt so, dass sie nicht bereit waren, da Initiative mit zu ergreifen, so dass wir dann halt tatsächlich nur für ein einzelnes Mitglied in dem Betrieb halt was gemacht haben und Forderungen aufgestellt haben. Das ist dann halt so aus, dass wir dann nochmal Kontakt gesucht haben zu dem Chef. Wir haben dann ein erstes Treffen gehabt, wo wir dann halt über Ausbildungsvergütung und Ausbildungsinhalte reden wollten so. Und das war ganz witzig so. Wir sind dann also rausgefahren, haben uns freigenommen, sind dann rausgefahren unter der Woche. Und wer nicht da war, war der Chef. So. Dann, wir haben seine Frau getroffen und die meinte, ach, ist es schon um 12? Von daher wusste er, dass der Termin steht so, also oder zumindest seine Frau wusste es so. Wir haben ihn dann auf einem anderen Feld getroffen so, und er meinte, ach, ich dachte, wir hätten den Termin nächste Woche. So, und so ist halt der erste Termin halt geplatzt so. Das war auch so nebenher so, weißt du, er hat uns gar nicht so richtig für voll genommen oder wollte uns das zumindest demonstrieren. Hat halt nebenher seine Kartoffeln da irgendwie rausgesucht und so, uns so nebenher so ein bisschen abgefertigt. Und dann haben wir ihm halt nochmal einen Brief geschrieben, haben ihm nochmal 2 Wochen Zeit gegeben, dann jetzt nach Berlin reinzukommen für ein Verhandlungsgespräch über die Missstände dort. Und als da nichts passiert ist, haben wir dann eben angefangen, erstmal Geschäftspartner und auch, da er politisch aktiv ist, halt auch die Parteien anzuschreiben. Also das quasi im Umfeld so ein bisschen und auch unter der Hand noch nicht öffentlich halt doch zu thematisieren. So, und unsere Vorstellung war da so eine gewisse Eskalationsstrategie zu machen. So erstmal Verhandlungen anzubieten, so, dann halt unsichtbar oder nicht öffentlich Druck aufzubauen, um dann halt in der nächsten Stufe halt an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das mussten wir dann tatsächlich auch machen, nachdem halt immer noch nichts passiert war, beziehungsweise wir haben dann nach, glaube ich, 4 Wochen einen Brief bekommen, dass bei ihm ja alles supi ist und die 200 Euro sind auch Tarif, wobei wir halt einen Tarifvertrag vorliegen hatten, das gehört halt zur Recherche dazu, Tarifvertrag vorliegen hatten, so wo es halt wo 520 Euro drin stand, so und auch die zeitliche Differenz zwischen Normalarbeitszeit von 40 Stunden und dieser Teilzeitausbildung von 30 Stunden machen keinen 300 Euro Unterschied aus, so. Aber er stur und fett und steif war er der Überzeugung, so er ist im Recht, so. Wir waren auch der Überzeugung, wir sind im Recht, so und haben also dann begonnen, auf einzelnen Märkten Flugblätter zu verteilen und die Kunden zu informieren. Explizit nicht als Boykottaufruf, das wäre nochmal eine weitere Stufe, die wir noch hätten nehmen können, sondern erstmal nur als Kundeninformation. Und dort war die Resonanz halt schon sehr gut. Der Spruch war halt, Bio muss fair sein. Und im Prinzip alle Leute haben halt irgendwie gesagt, ja, meiner Meinung nach ist es so und wenn das nicht so ist, ist das scheiße so. Es gab ganz vereinzelt Leute, die halt gesagt haben, finde das nicht ein bisschen übertrieben, so ein kleiner Betrieb und so, aber das haben wir dann regelmäßig gemacht, sodass er auch erkennen konnte, so, dass wir halt nicht aufhören. Und dann gab es letztendlich dann Ende Dezember, also nach gut anderthalb Monaten Aktion, gab es dann ein erstes Verhandlungsgespräch, das einzige bisher, wo er dann eingestanden hat, dass er sich da getäuscht hatte mit seinem Tarif, so, aber wo er gesagt hat, so, er kann irgendwie 250 zahlen oder so und mehr geht gar nicht, so, wo wir ihm gesagt haben, so, unter Tarif geht gar nicht, wir unterschreiben keinen Tarif von einer anderen Gewerkschaft. Und das ging halt ewig hin und her. Das ist im Prinzip auch so ein Ding, wo die Chefs zur Schau stellen, so, dass sie uns angeblich nicht ernst nehmen müssten oder so. Also ich war da auch mit dabei, so, ich bin fast an die Decke gegangen, so, als der stur und steif behauptet hat, so, das ist der ordentliche Tarif, so. Da ist kein Handlungsbedarf und ihr könnt da gern vor Gericht gehen, so, weil bei mir ist alles rechtens, so. Also so eine Blindheit oder Borniertheit oder so, ist einfach das, womit man halt zu rechnen hat. So. Und dieses, wir können uns mehr nicht leisten, so, das ist natürlich auch so eine Floskel, die wir auch schon öfters halt gehört haben. So. Wir haben dann weitergemacht, also wir haben die Verhandlungen für gescheitert erklärt, weil Untertarif geht halt nicht und haben dann die Flugblattverteilaktion wieder aufgenommen und gleichzeitig halt eine Klage vorbereitet, die wird auch weiter noch vorbereitet und uns halt mit dieser Boykottproblematik nochmal auseinandergesetzt, weil das halt starke juristische Fallen bergen kann, so, das haben wir im Babylon-Kampf gemerkt, so, wo es halt dann so weit ging, so, dass wir halt uns nicht mehr als Gewerkschaft bezeichnen durften oder so. Und der Ansatz damals war halt auch tatsächlich, weil wir dort zum Boykott des Babylon aufgerufen hatten. Deswegen wollten wir das jetzt besser machen. Ich glaube aber tatsächlich auch, der Betrieb ist halt wirklich so klein und finanziell nicht sehr leistungsstark so, dass es auch das ein Grund ist, warum er uns halt noch nicht vor Gericht gezerrt hat oder so. Also in der zwischenmenschlichen Kommunikation war halt von Verleumdung, von übler Nachrede und so die Rede und das hätte er garantiert auch vor Gericht gezerrt, wenn er das Geld dazu gehabt hätte. Aber wir haben halt in den letzten Jahren auch ein bisschen dazugelernt so. Also es gibt halt einen Unterschied zwischen so, sag ich mal, allgemeinen politischen Flugblättern oder so, was halt unter Meinungsäußerungen fällt so, und halt Flugblättern, die halt tatsächlich direkt über einen konkreten Betrieb berichten oder so. Genau in dieser zweiten Sorte von Flugblättern muss eben das, was du da reinschreibst, alles hieb- und stichfest sein. Was nicht hieb- und stichfest ist, sollte dann im Konjunktiv oder als Zitat formuliert sein, so dass es halt nicht direkt auf die jeweilige V-Struktur zurückfallen kann, weil das wird dann nämlich halt vor Gericht halt tatsächlich halt auseinandergenommen, ist es richtig, ist es falsch und so weiter. Da muss man, denke ich, ganz gut aufpassen, wenn man so eine Sache macht, aber in der Konjunktivformulierung oder es soll so und so sein, ist schon sehr viel gerettet, von daher aber auf so eine Kleinigkeiten haben wir halt in den letzten Jahren gelernt oder lernen müssen, darauf zu achten. Also ihr seht jetzt vielleicht, ich habe ja schon von der Eskalationsstrategie halt erzählt, wollte ich vielleicht nochmal kurz ein paar Worte halt zu den Aktionsformen verlieren, die wir anwenden. Ich habe ja das alles schon ein bisschen erzählt so, aber im Prinzip, wenn man es kategorisieren will, sind es im Prinzip erstmal so bürokratische und juristische Aktionsformen als niedrigste Schwelle, also einen Brief schreiben und irgendwie sich eine rechtliche Einschätzung halt abholen. Und dann arbeiten wir halt sehr viel mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, was meines Erachtens auch Proteste halt mit einschließt. Also wenn man sich halt vor ein Werkstor stellt oder so und eine Kundgebung macht oder eine Demonstration, das richtet sich ja im Prinzip auch an die Öffentlichkeit. Also von daher auch Öffentlichkeitsarbeit. Und dann, das ist dann halt weniger sichtbar, versuchen wir natürlich auch immer interne Organisationsbestrebungen halt umzusetzen, dass man halt dann in dem jeweiligen Betrieb auch kollektive Strukturen aufbaut. So. Das sind so quasi die drei Aktionsbereiche, die wir halt vorgehen. So. Und wenn wir halt öffentlich was machen, so, dann ist es halt im Wesentlichen halt Proteste, Informationen. Das heißt, das, was bei uns in der Zeitung drinsteht, direkte Aktion, Streik, Boykott, Sabotage, muss man ehrlich sagen, spielt in der derzeitigen Praxis halt keine Rolle. So. Das heißt nicht, dass wir das aufgegeben haben, aber in der derzeitigen Lage ist es so, dass es halt vollkommen wahnwitzig wäre, wenn die FAU zum Generalstreik in Berlin aufruft um gegen die Krise zu protestieren oder so. Und wie gesagt, auch die Boykottaufrufe müssen halt sehr passgenau und sehr gut vorbereitet sein, so dass halt diese saloppe Formulierung in der Zeitung halt nicht auf die Realität zutrifft, meines Erachtens. Unser Anspruch ist es halt, jeden Kampf, den wir aufnehmen, halt auch zu gewinnen. Und die Forderungen halt von unseren Genossen und Genossinnen durchzusetzen. Und das gelingt uns auch schon mit so seichten Mitteln wie eben Öffentlichkeitsarbeit. Meistens ist die Frage so, wer hat das längere Durchhaltevermögen? Das ist so auch in dem Fall mit dem Messeshop. Das ist eine Messerbaufirma, eine relativ kleine, die sitzt in einem kleinen Dorf zwischen Magdeburg und Berlin und wird von einer Spanierin betrieben. Die gute Frau stellt nach unseren Recherchen halt auch vorrangig Spanier und Spanierinnen ein. Und anscheinend auch so, dass sie deren Löhne halt nicht oder verspätet bezahlt. Das heißt also, Leute, die tausende Kilometer weg von zu Hause sind, sich nicht mit dem Rechtssystem hier auskennen, sich vielleicht noch gar nicht so gut verständigen können, auch rein sprachlich oder so, sind halt dann hier in einer ziemlich beschissenen Situation. Machen auch ziemlich beschissene Arbeit. Also Messebau ist halt jetzt auch schwere körperliche Arbeit in zugigen Hallen. Wie gesagt, scheinbar ist es bei der Frau da mit Tode. Dann jetzt auch erstmal eine Weile gedauert, so, bis wir uns erstmal Details zusammengesammelt haben. Mit den zwei Genossen, die wir in der FAU Berlin haben, die sich dort wehren. Wir haben zwischenzeitlich dann auch Kontakt aufgebaut zu anderen Betroffenen und die haben auch zugesagt, halt da mitmachen zu wollen. Und haben aber leider dann ihre Zusage nicht umgesetzt, sodass wir da mit zwei Leuten halt unterwegs sind. Das Problem ist halt so ein bisschen bei der konkreten Geschichte, dass die Firma halt so wenig greifbar ist. Der Firmensitz ist relativ weit weg und naturgemäß ist halt Messebau halt mal hier, mal dort in der Republik oder auch außerhalb so. Und so da können wir auch nicht hinterherrennen. So. Wir sind in der Firma nicht so drin, dass wir wissen würden, wann, wo, welcher Auftrag ansteht. Und von daher ist unsere Strategie da halt eine vorrangig juristische. Das heißt, da werden halt Unmengen Schriftstücke gesammelt und eine stinknormale, langweilige Klage halt vorbereitet. Nachrangig, aber halt für uns auch wichtig und auch für die interne Mobilisierung und so für das Selbstbewusstsein wichtig sind natürlich auch Aktionen. Und da waren wir jetzt im August schon mal dort in diesem Dorf und haben dort wahrscheinlich die erste Demo seit 89 gemacht oder so. Das war auch nicht schlecht. Also von der Stimmung her war das, glaube ich, ziemlich cool. Und wir werden jetzt im März halt wieder rausfahren. Leider hat es halt noch nicht so geklappt, dass Unternehmerin da jetzt wirklich schon nachgegeben hat. So. Das ist so, jetzt, was ich zum Messeshop halt sagen kann. Vielleicht gibt es jetzt noch Nachfragen oder so, wenn ich auch irgendwas.
Ihr habt ja auch so eine Petition aufgesetzt. Mhm. Irgendwie, was war da die Überlegung?
Das einfach ein bisschen bekannter zu machen. Also ich meine, es ist ja jetzt keine Petition in dem Sinne, dass ich das an irgendwie, ich meine gut, die wird dann übergeben an die Unternehmerin so, aber das ist ja jetzt nicht sowas wie eine Petition an den Bundestag oder so. Die Überlegung war einfach, die halt über so neue Medien und so, das halt immer ein bisschen publik zu machen und auch halt in so der spanischsprachigen Community halt immer, weißt du, da schickst du einen Link rum, so hier, guck mal, hast du schon gesehen, unterzeichne mal und so. Und das hat wohl auch ziemlich gut funktioniert. So. Also es war, also ich bin selbst nicht in der AG, aber was man dort so hört, dass es dort auch die Info halt bei den Leuten auch ziemlich rumgegangen ist. So. Und im Prinzip war das halt eher eine Art Flugblatt verteilen oder so.
Ja, also ich hätte nochmal eine so eine strukturelle Frage. Und zwar sagtest du ja, dass ihr ein Büro habt und dass auch Rechtsbeistand immer vor Ort ist. Mhm. Wie finanziert ihr das? Also macht ihr das nur über die Mitgliederbeiträge oder sind das Mitglieder oder Mitgliederinnen von euch? Oder?
Also unser Bestreben ist, keinerlei Mitgliedsbeiträge für die Lokalitäten aufzuwenden, weil ja die Mitgliedsbeiträge sind ja eigentlich für die gewerkschaftliche Arbeit und um die Kampfkraft zu stärken. Also das kostet halt auch ziemlich viel und vor allem, wenn es dann wirklich ein Anwalt eingeschaltet wird und so, was man ja, wie ich schon gesagt habe, systematisch machen, dann bist du halt schnell mal bei mehreren 100 Euro. Da unser Mitgliedsbeitrag mindestens 7 Euro beträgt und davon auch nur 2 in Berlin bleiben, sind wir bei vielleicht 100, 150 Mitgliedern oder so, die halt für einen Fall einen Monat lang zahlen müssen oder so. Deswegen versuchen wir halt das Lokal anders zu finanzieren, über halt Büchertisch, Getränke, Spenden. Klappt mal mehr, mal weniger gut, genau. Aber Das ist so das Ziel.
Ja, und wirklich. Den konkreten Rechtsbeistand in den Kämpfen, den finanzieren wir nur über die...
Den konkreten Rechtsbeistand über die Kämpfe finanzieren wir nur, sei es über Gelder von der FAU oder halt über Beratungshilfe, Prozesskostenbeihilfe.
So. Und dass jetzt überhaupt die AnwältInnen da quasi jede Woche eine Stunde rumsitzen, die machen das aus Idealismus oder bekommen die da was?
Nee, die machen das aus Idealismus. Die haben das jetzt letztes Jahr jede Woche gemacht und das ist natürlich ein ziemlich straffes Programm, jeden Freitag und jetzt nur noch alle 2 Wochen. Aber ist auch okay, weil viele der Fragen leitet man die gleich weiter. Anhalten, Anwalt oder man kann die auch selber klären, so. Also mit Basiswissen. So. Also wir haben jetzt einmal alle 2 Wochen halt die Anwälte da und einmal halt nur eine gewerkschaftliche Beratung. Was halt auch wichtig ist, dass man halt, die Leute kommen da hin und gehen wie in eine Rechtsprechstunde oder so und dass man denen halt immer nochmal auch sagt, okay, ihr könnt auch gewerkschaftlich was machen oder so. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, wenn es jetzt nur alle 2 Wochen ist. So, ja.
So ein Dienstleistungscharakter kriegt er schnell.
Aber also ich würde es jetzt gar nicht so negativ sehen, weil es ist natürlich auch eine unglaubliche Werbemaßnahme oder so. Ne? Also es hat sich jetzt innerhalb eines halben Jahres hat sich das halt rumgesprochen, so, wo wir dann halt Mails kriegen, so, die dann sind jetzt hier da und da, sind dann die Anwälte da. So. Also es spricht sich rum, vor allen Dingen auch, weil es halt scheinbar bei anderen Gewerkschaften halt nicht so einfach ist oder so. Das glaube ich nicht, dass es dort schwerer ist. Aber quasi, sag ich mal, eine öffentliche Sprechstunde zu machen, da ist die Hemmschwelle einfach nochmal geringer. So. Und das spricht sich eben rum. Und von daher denke ich, das ist auch gut so. Immer, bevor wir irgendeinen Finger krumm machen oder so, müssen die Leute eintreten. Die müssen natürlich auch, wenn wir eine AG gründen, um halt eine Auseinandersetzung zu führen, dann müssen die dort auch mitarbeiten. So. Also wir sind kein Dienstleister, so. Das sagen wir auch klipp und klar. Nur in der Praxis ist es halt so, dass es halt Leute gibt, die halt mehr Kenntnisse haben, so, die länger davor dabei sind, die mehr Grundkenntnisse an Arbeitsrecht haben, an allgemeiner FAU-Strategie. Was kannst du bringen, was kannst du nicht bringen? Da ist quasi meines Erachtens halt ein springender Punkt bei gewerkschaftlichen Basisaktivitäten. So. Weil die meisten Leute kommen halt, wenn es zu spät oder kurz vor knapp ist. So.
Welche Art stellt ihr euch denn vor?
Nein, eine kämpferische Kollektive, also mit Versammlungen, wo halt die Leute halt mitreden. Also die Streikenden, dass die in Versammlungen bestimmen, wie ihr Streik läuft und was sie machen. So. Und das im Prinzip auch im Vorhinein schon, wo halt die Forderungen auch schon festgelegt werden. So, ne? Das wird ja, also jetzt bei DGB-Gewerkschaften oder so, wenn es große Tarifrunden sind oder so, dann gibt es vorher vielleicht mal eine Mitgliederbefragung oder so, aber halt Diskussionskultur ist sehr stark ausbaufähig. Wir stellen uns halt eine sehr lebendige Versammlungskultur im Prinzip vor, dass man halt drüber diskutiert, was fordern wir und dass man dann auch darüber diskutiert, wie setzen wir das um und wie geht unsere Bewegung vor. So, dass halt die Leute, die es betrifft, halt ein sehr starkes Selbstbestimmungsrecht haben. Und aber wenn die Leute sich halt nicht engagieren so und halt das nicht wahrnehmen wollen oder so, dann haben wir damit halt ein Problem. Also das, was wir jetzt bisher an Kämpfen hatten, so waren halt jetzt alles immer Einzelfälle so. Und wir haben auch jetzt abgesehen von Telto, wo wir einen tariflichen Lohn durchsetzen wollten, waren es alles Sachen, wo quasi gesetzlich verbriefte Rechte nur eingefordert werden auf gewerkschaftlichen Wege. So, ne? Also einfach nur mal, dass wir klar haben, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen. So. Und man muss auch sagen, die FAU Berlin ist halt das größte Syndikat in der FAU. So. Wie gesagt, wir sind halt jetzt mit 3 Sachen gleichzeitig sind wir relativ gut ausgelastet. So, ne? Und das nur bei Durchsetzung von garantierten Rechten und nicht nochmal um noch was Besseres, noch was obendrauf zu satteln. So, ne? Und das muss man einfach klar haben, so auf welchem Niveau sich halt hierzulande Anarchosyndikalismus bewegt und wie viel Spiel da noch nach oben ist. So. Ja, wenn ich es halt vergleiche mit meiner Zeit in Leipzig, so mit meinen kleinen Gruppenabenden und so, dann macht es schon viel mehr Laune, bürokratische Scheiße zu machen. Wir konzentrieren uns auf die klassische Gewerkschaftsarbeit. Wir gehen natürlich auch, wir rufen auch mit auf zu Demonstrationen. Wir stehen auch in Kontakt halt mit Mieterinitiativen und so weit, sonstigen sozialen Bewegungen, linken Gruppen und so weit. Aber wir fahren jetzt keine politischen Kampagnen oder so und Also wir sind gut ausgelasteter mit der klassischen Gewerkschaftsarbeit, die wir machen. Ich denke aber, die Arbeit, die wir machen und wie wir sie machen, wirkt auch mit rein. Tatsächlich wirken wir halt auf Selbstbetätigung hin. Das ist dann ein anderes Selbstverständnis so, wenn man halt dann merkt, man muss jetzt das nicht delegieren an jemanden oder so, sondern man kann halt selbst für seine eigenen Belange auch eintreten. So. Das ist jetzt in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, halt sehr minimal so. Aber ich denke, dadurch, dass wir halt immer viel Wind machen, also Pressekampagnen, Flugblätter, Zeitungen und sowas, denke ich, strahlt dieser Ansatz auch aus. Also wenn man sich halt mal überlegt, vor 10 Jahren oder so, dann wurde es ja noch schief angeguckt, als wenn du von Klasse geredet hast oder so. Und heute redet irgendwie, zumindest in Berlin, irgendwie jede zweite linke Gruppe halt von Klasse oder so. Also es hat auf jeden Fall eine Wirkung und auch in den großen Gewerkschaften werden auch halt jetzt Organizing-Konzepte besprochen, so morgen gibt es eine Konferenz, irgendwie sowas, gewerkschaftliche Belebung durch Streik oder so. Ja? Also wo dann halt quasi diskutiert wird, wie wirkt sich ein Streik auf das kollektive Selbstbewusstsein von Belegschaften aus. Ja, das ist halt ein Diskurs, der vor 10 Jahren jetzt auch noch nicht so unbedingt geführt wurde. Und gesellschaftliche Veränderung allgemein, denke ich, fängt eben auch vor allen Dingen halt im Kleinen an. So, ja? Also in dem Betrieb, wo man arbeitet oder so, wenn man da eine freie und solidarische Atmosphäre halt herstellen kann in der Belegschaft, dann wirkt das sehr viel nachhaltiger, als wenn man halt irgendwie eine große Demonstration oder so halt hat, denke ich mir. Aber es ist halt sehr viel unsichtbarer. So, und von daher würde ich halt diesen so ein bisschen, sage ich mal, selbstgenügsamen gewerkschaftlichen Ansatz gar nicht zu gering schätzen für den gesellschaftlichen Wandel. Man muss natürlich sagen, dass in aller Regel halt nur eine kleine Minderheit von den Belegschaften halt bei uns aktiv sind. So. Aber quasi die Atmosphäre so, das kann man schon auch als Einzelperson beeinflussen. So. Also in allen Betrieben, wo ich bisher gearbeitet habe, war, und es waren auch immer nur Kleinbetriebe so, aber da war immer eine sehr solidarische Grundkollegialität da. So. Und es war immer ganz klar so, Chef böse, wir gut. Ich glaube, das ist so ein Alltagsverständnis, das ist überhaupt nicht politisch. Und ich denke, das sind so Sachen, wo man halt anknüpfen kann und muss. So, also so ein Grundzusammenhalt. So, weißt, wenn du halt was gefragt wirst oder so, dann sagst du halt im Zweifelsfall eher nichts. So. Es gibt natürlich immer ein, zwei Deppen oder so, die halt zum Chef rennen, so, aber halt quasi der Grundkonsens. Und an sowas, denke ich, können wir aufbauen und anknüpfen. Und wenn wir dann halt mit einer Aktion vorm Tor stehen, was ja heutzutage auch kaum Leute mehr machen oder so, dann sind die Kollegen zumindest und Kolleginnen zumindest positiv überrascht. So. Also wir kriegen auch immer sehr viel Sympathiebekundungen, so, aber leider reicht das dann halt nicht aus, um dann halt wirklich zu sagen, okay, ich mach mit.